Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Keine Sorge, die Übertragung ist nicht gestört und auch mit den Empfangsgeräten ist alles in Ordnung. Was hier eben knisterte und knackte, das sind kleine Wasserbewohner, Garnelen aus der Familie der Knallkrebse. Mit ihnen beschäftigen wir uns noch im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns heute um die Umweltfolgen der Rohstoffgewinnung für die Elektromobilität und jetzt gleich zu Beginn um die Ankunft einer Tierseuche in Deutschland. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Zugegeben, das Timing hätte besser sein können. Vor ungefähr 2 Wochen hatte das Bundesagrarministerium der deutschen Presseagentur mitgeteilt, dass die sogenannte afrikanische Schweinepest in Westpolen wieder etwas von Deutschland abgerückt sei. Gestern dann allerdings wurde in Brandenburg ein Wildschweinkadaver entdeckt, bei dem der Verdacht bestand, dass das Tier an eben jener Seuche verendet sein könne. Sofort wurde eine Probe genommen und untersucht. Heute Vormittag teilte die zuständige Ministerin Julia Klöckner dann Folgendes mit.
Heute Nacht wurde das Ganze analysiert. Heute früh lag das Ergebnis vor und der Verdacht hat sich leider bestätigt. Wir haben einen ersten Fall der afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschwein im Spree-Neiße-Kreis.
Das ASP-Virus ist also in Deutschland angekommen. Meine Kollegin Sophia Wagner beobachtet für uns das Geschehen schon seit einiger Zeit. Sophia, was bedeutet denn dieser Fall nun für die betroffenen Landkreise?
Also ja, da müssen jetzt erstmal Sperrzonen ausgewiesen werden. Die betroffenen Gebiete müssen umzäunt werden und dann gibt es eine systematische Kontrolle in den betroffenen Gebieten. Die Abläufe sind bekannt, das ist in der deutschen Schweinepestverordnung geregelt. Und in der Schweinepestverordnung ist eben festgelegt, dass jetzt als erstes Kernzonen um das Fundgebiet ausgewiesen werden. Die Kernzone wird eingezäunt und für die Bevölkerung gesperrt. Und die Kernzone sollte mindestens 3 Kilometer umfassen. Und dazu kommt dann noch ein sogenanntes gefährdetes Gebiet von rund 15 Kilometer Radius um den Fundort, in dem auch Einschränkungen gelten. Zum Beispiel dürfen dort Hausschweine nicht mehr in Freilandhaltung gehalten werden, die dürfen keinen Auslauf mehr haben, denn Hausschweine können sich ja auch mit dem Virus anstecken. Und wenn dann diese gefährdeten Gebiete sozusagen also zugewiesen sind, dann wird eine Jagdruhe ausgerufen und vor allem in der Kernzone wird dann systematisch nach weiteren Kadavern gesucht. Und wenn man damit fertig ist, dann fängt sozusagen nach der Jagdruhe dann eine verstärkte Bejagung dieser Gebiete an. Und das Ziel ist eben die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest, des Virus, über die Grenzen des betroffenen Gebietes hinaus zu verhindern.
Brandenburg hatte einen mobilen Elektroschutzzaun an der Grenze zu Polen errichtet. Können solche Begrenzungen denn dabei helfen, die Ausbreitung des ASP-Virus zu verlangsamen?
Also lange dachte man ja, dass Umzäunungen eigentlich gar nichts bringen, vor allem Grenzzäune, die ja jetzt nie lückenlos verlaufen. Die Erfahrung mit dem Ausbruch in Belgien, wo seit 2018 afrikanische Schweinepestfälle gemeldet werden, und auch mit dem Ausbruch in Tschechien haben aber gezeigt, dass die Umzäunung besonders von begrenzten Ausbruchsgebieten zusammen mit einer systematischen Kontrolle die Verbreitung der Krankheit durchaus aufhalten kann. In Tschechien hat das sogar so gut funktioniert, dass das Land nach dem ersten Auftreten der Krankheit 2017 im Jahr 2019 wieder als afrikanische Schweinepest frei erklärt wurde.
Ist es denn vorstellbar, einen Impfstoff zu entwickeln gegen diesen Erreger der Tierseuche?
Momentan gibt es leider keine zugelassenen Impfungen, vor allem nicht in der Europäischen Union. Am weitesten fortgeschritten bei der Entwicklung ist China. Das Land ist seit 2018 ja sehr schwer von der afrikanischen Schweinepest betroffen. Dort gibt es einen Lebendimpfstoff, der bereits erfolgreich im Freiland getestet wurde. Der Lebendimpfstoff hat eine gute Immunisierung gezeigt und es gab auch keine Weitergabe des Virus von Geimpften auf ungeimpfte Tiere, also des Impfvirus von Geimpften auf ungeimpfte Tiere. Aber in China gibt es andere Sicherheitsstandards als in der EU. Und der Impfstoff würde so, wie er dort produziert wird, hier nicht zugelassen werden. Außerdem ist das ein Impfstoff für Hausschweine. Und das ist in der EU wahrscheinlich gar nicht unbedingt notwendig, weil wir hier sehr hohe Sicherheitsstandards haben und sehr strikte Hygieneverordnungen in der Schweinezucht.
Mal ganz grundsätzlich, was ist denn das überhaupt für ein Erreger? Ist die afrikanische Schweinepest, die sogenannte, denn eine spezielle Unterart der Schweinepest, die von jetzt mal einigen Ausnahmen abgesehen bereits weltweit verbreitet ist?
Nee, beide Krankheiten werden von Viren ausgelöst, aber sie sind nicht besonders eng miteinander verwandt. Die klassische oder auch europäische Schweinepest wird zum Beispiel von einem RNA-Virus ausgelöst und die afrikanische Schweinepest von einem DNA-Virus. Dass die beide Schweinepest heißen, das liegt vor allem an den Symptomen, die sind sich recht ähnlich. Es sind einfach beides sehr schwere Allgemeinerkrankungen mit Fieber, Schwäche, Durchfall. Und dass die afrikanische Schweinepest eben afrikanische Schweinepest heißt, das liegt daran, dass das Virus zum ersten Mal in Afrika beschrieben wurde, und zwar 1910, als die Briten Kenia besetzt hatten. Die Krankheit war vorher endemisch bei Warzenschwein. Und als die Briten dann aber ihre Hausschweinherden nach Afrika gebracht haben, war das einfach eine ideale neue Brutstätte für das Virus. Und der jetzige Ausbruch in Deutschland lässt sich vermutlich auf eine Einschleppung des Virus in den Kaukasus im Jahr 2007 zurückverfolgen.
Vielen Dank, Sophia Wagner. Knallkrebse besitzen eine große Schere, die sie so schnell und kraftvoll schließen können, dass dabei im Wasser eine Blase aus Wasserdampf entsteht. Zerplatzt die Blase, ertönt der Knall und es entsteht eine Druckwelle, die stark genug ist, um kleine Beutetiere zu lähmen, wie etwa Würmer oder Krabben. Doch Knallkrebse sind nicht nur besonders laut, auch ihre Augen sind extrem leistungsfähig, wie Biologinnen aus den USA herausgefunden haben. Magdalena Schmude weiß mehr darüber.
Alexandra Kingston ist Biologin an der University of South Carolina und untersucht die Sinneswahrnehmung von Tieren wie Kraken, Tintenfischen oder Hummern. Eines ihrer liebsten Untersuchungsobjekte sind aber Knallkrebse.
Wer am Meer war und dort getaucht ist, kennt vielleicht das klickende Geräusch, das die Knallkrebse machen. Man hört es eigentlich die ganze Zeit. Diese Tiere sind zwischen einem und 5 oder 6 Zentimeter groß, also klein, aber noch gut zu sehen. Wir haben viele davon im Labor und es sind wundervolle kleine Tiere, sehr charismatisch.
Neben der vergrößerten Schere, mit der sie den namensgebenden Knall erzeugen, haben die Tiere aber noch eine andere auffällige Besonderheit, den sogenannten Orbitaldeckel.
Das ist eine Verlängerung ihres Panzers oder ihrer Schale, die die Augen bedeckt. Bei Tieren mit besonders kräftigen Scheren bedeckt er die Augen komplett. Ich wollte wissen, welchen Effekt das auf das visuelle System hat. Erleichtert er das Sehen oder macht er es schwieriger? Verändert er, wie die Tiere mit ihrer Umwelt interagieren?
Bisher war zur Sehfähigkeit der Knallkrebse insgesamt sehr wenig bekannt. Es gab sogar die Vermutung, die Tiere könnten blind sein. Doch frühere Versuche hatten gezeigt, dass die Tiere die Scheren anderer Knallkrebse beobachten und anhand deren Größe auf die Größe des Gegenübers schließen. Je nach Scherengröße passen sie ihr Verhalten an. Also begannen Alexandra Kingston und ihr Team, die Leistungsfähigkeit des visuellen Systems einer Knallkrebsart genauer zu untersuchen.
Wir haben auch versucht, das zeitliche Auflösungsvermögen des Sehsystems zu ermitteln. Also wie schnell können die Tiere sehen? Wie schnell erneuern die Augen ihren Blick auf die Umwelt?
Mit einer Elektrode am Auge eines Krebses zeichneten Alexandra Kingston und ihr Team die elektrischen Impulse auf, die eintreffende Reize an das Gehirn weiterleiten. Mit einer flackernden Lampe gaben die Wissenschaftlerinnen dann Lichtblitze auf die Augen. Zuerst nur wenige, dann immer mehr Blitze pro Sekunde, also immer schneller.
Man kann das Licht viele Male aufleuchten lassen und testen, ob die Augen noch zwischen den einzelnen Lichtblitzen einer Serie unterscheiden können. Das zeigt dann das zeitliche Auflösungsvermögen.
Andere Krebse erreichen ein zeitliches Auflösungsvermögen von nur 20 bis 60 Blitzen pro Sekunde, also 20 bis 60 Hertz. Doch die Knallkrebse zeigten in den Versuchen von Alexandra Kingston ein Vielfaches dieser Auflösung.
This visual system can see at least at 160 Hertz.
Ihr visuelles System arbeitet mit mindestens 160 Hertz. Es erneuert seinen Blick auf die Welt also 160 Mal pro Sekunde. Zum Vergleich, das menschliche Auge schafft ungefähr 60 Hertz. Wir waren sehr überrascht, dass die Tiere so schnell sehen können. Einige von ihnen haben unser Elektrophysiologiesystem an seine Grenzen gebracht, denn es liefert maximal Lichtblitze mit 200 Hertz und einzelne Tiere haben diesen Wert erreicht.
Damit sind die Augen der Knallkrebse die schnellsten Augen aller bisher untersuchten Wassertiere. Lediglich einige fliegende Insekten sehen mit bis zu 300 Hertz noch schneller. Warum die Knallkrebse so schnelle Augen haben, kann Alexandra Kingston bisher nur vermuten. Eine Erklärung könnte ihre Lebensweise sein. Im Ozean leben sie hauptsächlich an Korallenriffen, einem dicht besiedelten Lebensraum.
Sie bewegen sich sehr schnell in einer ziemlich überfüllten Umgebung. Dort kommen dauernd Objekte in ihren Sichtbereich, die sich ebenfalls schnell bewegen. Und die Knallkrebse müssen entscheiden, ob es sich um eine Bedrohung handelt oder vielleicht um ein Beutetier, das sie jagen wollen.
Wie genau die Knallkrebse diese rekordverdächtige Auflösung erreichen, ist noch nicht klar. Ihre Facettenaugen arbeiten nach dem Superpositionsprinzip, bei dem die einkommenden Reize schon auf dem Weg zum Gehirn verrechnet werden. Das spart Zeit. Außerdem ist dieser Weg sehr kurz.
Ein Großteil der Verarbeitung von Seheindrücken passiert im Hirngewebe, das direkt hinter den Augen liegt. Das trägt vielleicht dazu bei, dass sie Informationen so schnell verarbeiten können. Aber über dieses System wissen wir noch sehr wenig. Und das ist etwas, was ich in Zukunft untersuchen möchte.
Die schnellsten Augen der Unterwasserwelt, vorgestellt von Magdalena Schmude. Ein wichtiger Baustein für unser zukünftiges Energiesystem dürfte die Elektromobilität sein. Autos, die mit Strom fahren, der aus erneuerbaren Quellen stammt. Eine saubere Sache. Nicht ganz so sauber hingegen verläuft die Gewinnung der Rohstoffe, die in den Lithium-Ionen-Akkus der Fahrzeuge verbaut werden. Das Öko-Institut in Freiburg hat nun eine Kurzstudie veröffentlicht, die die Lieferkette zweier Rohstoffe in den Blick nimmt. Zum einen geht es um die aktive Komponente, das Lithium, und zum anderen um ein Material für die Elektroden, nämlich Graphit. An der Studie beteiligt war der Batteriefachmann Johannes Betz. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert. Zunächst einmal haben wir über das Lithium gesprochen und ich wollte wissen, woher das denn überhaupt stammt.
Das Lithium selbst stammt aus verschiedenen Quellen. Natürlich wird dann auch sofort immer Chile, Argentinien, Bolivien genannt, beziehungsweise Chile als Hauptproduzent. Und neuerdings kam eben auch immer mehr Australien hinzu und heutzutage ist tatsächlich Australien der weltgrößte Lieferant mit über 2/3, da eben die Förderung aus Australien in den letzten Jahren sehr viel stärker zugenommen hat als unter anderem in Chile.
Aber bleiben wir doch erst noch einmal in Südamerika. Wo genau liegen denn die Probleme bei der Gewinnung von Lithium dort?
Die Probleme dort liegen wahrscheinlich eher in der Produktion, die eben eine gewisse Menge an Wasser benötigt. Und da diese Gegend nicht unbedingt besonders viel Wasser hat, ist das dort ein Problem. Das Lithium in Südamerika wird über die Soleproduktion gewonnen. Das Lithium ist sozusagen Teil der Salzsole dort und für die Gewinnung wird eben das Lithium angereichert, dadurch, dass eben das Wasser auch durch die Sonne verdampft wird. Und bei einer Verdampfung geht natürlich Wasser verloren und es muss auch zusätzlich noch neues Wasser hinzugefügt werden, was in dieser wasserarmen Region zu Problemen führen kann. Dafür gibt es allerdings einiges auch an Lösungsmöglichkeiten, unter anderem Membranverfahren, wo eben das Wasser nicht verdampft wird und dann anschließend auch wiederum zurückgeführt werden könnte. Das wird aber zurzeit eben noch nicht gemacht, da es energiereicher wäre bzw. aufwendiger.
Wie sieht es aus in Australien? Sie hatten Australien schon erwähnt. Wird dort das Lithium auf ähnlichem Wege gewonnen?
Dort ist es tatsächlich ein normaler Bergbau. In Australien wird das Lithium aus einem Mineral namens Spodumen gewonnen. Und das Gestein wird eben im Tagebau gefördert, anschließend zerkleinert und erhitzt, geröstet. Und da wird eben auch einiges an Energie benötigt, um dieses Gestein wiederum zu zerkleinern.
Das heißt, wie beurteilen Sie diese Gewinnung vom Nachhaltigkeitsstandpunkt aus?
Da muss man natürlich sehr differenzieren. In Australien sind die Regularien sehr, sehr groß. Das bedeutet, wenn sich an diese Regulatorien gehalten wird und die eingehalten werden, dann ist das jetzt nicht das große Problem. Aber das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Weiterhin wird natürlich bei der Verarbeitung dieses Gesteins recht viel Energie benötigt. Aber auch da ist es durchaus möglich, eben diesen ganzen Prozess grün zu gestalten, indem auch dort die Stromgewinnung nach und nach auf erneuerbare Energien umgesetzt wird.
Die andere Komponente, die Sie betrachtet haben, ist Graphit, also im Grunde genommen reiner Kohlenstoff. Der dient in den Akkus als Elektrodenmaterial für die Anode, für den Minuspol. Wie wird denn Graphit gewonnen?
Graphit, da gibt es zwei verschiedene Verfahren. Einmal den natürlich vorkommenden Graphit, auch Naturgraphit genannt, beziehungsweise den synthetischen Graphit. Und der natürliche Graphit wird mit Kohle vergleichbar im Bergbau gewonnen, abgebaut und anschließend eben aufgereinigt.
Der Abbau des natürlichen Graphits, Sie sagen im Bergbau, denke ich, stellt dann wieder besondere Herausforderungen, wenn es darum geht, die Menschen vor den Stäuben zu schützen.
Genau. An sich, Graphit als Material ist einfach nur Kohle und so erstmal nicht sehr reaktiv. Aber wenn der Graphit bzw. auch die zusätzlichen Mineralien, mit denen der Graphit eben vorkommt, als Staub aufwirbelt und eingeatmet wird, kann man sich vorstellen, ich meine, Kohlestaub ist ja auch in Deutschland durchaus als Problem bekannt, kann eben zu Problemen der menschlichen Gesundheit führen. Und wenn das sich eben auch in größerer Menge in der Landschaft verteilt, kann es eben auch dort zu Problemen führen. Wobei der Kohlestaub an sich noch nicht mal so problematisch ist, dann ist es schon eher die anderen Reagenzien, die dafür verwendet werden, um den Graphit dann anschließend aufzureinigen, weil dort eben vor allem Säuren verwendet werden und diese, wenn sie eben nicht richtig anschließend neutralisiert werden, zu Problemen führen können, wenn sie in die Umwelt gelangen. Wobei der Anteil an Säuren, die eben neutralisiert werden und so weiter, auch in den letzten Jahren steigt, weil China eben auch solche Probleme erkannt hat. Dennoch gibt es auch dort immer noch die Probleme, dass die vielen Regulatorien, die auch China langsam einführt, nicht immer eingehalten werden.
Wie sieht es aus mit der technischen Herstellung von synthetischem Graphit? Ist das eine nachhaltige Alternative?
Das kommt natürlich darauf an, wie man es betrachtet und wie es im Einzelfall passiert. Aber der größte Punkt bei der Synthese von Graphit ist vor allem der Energieverbrauch. Das bedeutet, wenn dieser nach und nach eben aus regenerativen Energien stammt, dieser Energieanteil, dann wird er eben wirklich nachhaltiger.
Können Sie denn generell eine Empfehlung aussprechen, wie man in Zukunft diese beiden Materialien, Lithium und Graphit, gewinnen sollte?
Natürlich, ich kann es nur immer wieder betonen, sollten die Regulatorien, die schon bestehen, um eben die Umwelt vor den bestehenden Gefahren zu schützen, eingehalten werden. Solche Bergbauvorhaben sollten nicht in Naturschutzgebieten stattfinden. Am besten sollten ansonsten eben auch die technisch besten Verfahren verwendet werden. Zum Beispiel eben bei der Sohlenaufbereitung könnte man sich auch überlegen, inwiefern das Wasser zurückgewonnen wird und nicht einfach verdampft wird. Und an anderer Stelle eben auch wirklich viele regenerative Energien einsetzen. Aber ein ganz wichtiger Punkt an dem Stelle ist natürlich auch die Wiedergewinnung von Ressourcen aus Recycling, dass man einfach insgesamt weniger diese Ressourcen aus der Erde entnehmen muss, sondern sie zurückgewinnt und damit genau auf den eigentlichen Abbau, der immer mit Eingriffen in die Natur verbunden ist, verzichten kann.
Sagt Dr. Johannes Betz vom Öko-Institut am Standort Darmstadt. Und damit ist es an der Zeit für die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lucian Haas.
Der Abwärtstrend bei der biologischen Vielfalt wäre umkehrbar. In dem heute veröffentlichten Living Planet Report des WWF heißt es, dass in den vergangenen 50 Jahren mehr als 2/3 des Tierbestandes vom Menschen zerstört worden sind. Die Lage ist aber nicht völlig hoffnungslos. Ein internationales Forschungsteam hat in Modellen verschiedene Szenarien untersucht, wie sich der Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten und bis 2050 sogar umkehren ließe. Nach Ansicht der Wissenschaftler ginge das. Dafür wären allerdings Maßnahmen in zwei Schlüsselbereichen erforderlich. Zum einen müssten Schutzgebiete auf 40% der weltweiten Landfläche ausgeweitet und besser gemanagt werden. Zum anderen müsste das globale Ernährungssystem umgestaltet werden, unter anderem mit dem Ziel, Nahrungsmittelabfälle deutlich zu reduzieren. Die Studie ist im Fachmagazin Nature erschienen.
Synthetische Proteine wehren Coronaviren ab.
Forschende aus den USA haben mit Computerhilfe Mini-Proteine designt, die im Kampf gegen Corona helfen könnten. Sie schufen und testeten tausende von Varianten von Molekülen mit dem Ziel, die sogenannten Spike-Proteine zu blockieren, mit denen SARS-CoV-2 an menschliche Zellen andockt, um sie zu infizieren. Die abwehrende Wirkung eines dieser Proteine mit dem Kürzel LCB1 erwies sich bei Labortests mit menschlichen Zellen als mindestens genauso stark wie die bestimmter monoklonaler Antikörper. Sollten weitere klinische Tests die Effekte und die Sicherheit von LCB1 beweisen, könnten solche antiviralen Proteine nach Ansicht der Forscher eine interessante Alternative zu einer Therapie mit Antikörpern darstellen.
Die Verbindung von Farben mit Gefühlen ist universell.
Rot sehen Menschen als Farbe der Liebe, schwarz wird mit Trauer in Verbindung gebracht und es heißt auch, wir werden grün vor Neid. Im Allgemeinen sind die Assoziationen von Farben mit Emotionen in den unterschiedlichsten Ländern der Welt sehr ähnlich. Das schreiben Forschende der Universität von Lausanne im Fachmagazin Psychological Science. Ihre Studie basiert auf einer Befragung von 4.600 Versuchspersonen in 30 Ländern. Die Antworten wiesen bei den meisten Farben statistisch gesehen keine große Streuung auf, mit nur wenigen regionalen und kulturellen Ausnahmen. Ein Beispiel: die Farbe Gelb wird vor allem von Menschen aus solchen Regionen mit Freude verbunden, in denen es eher weniger Sonnenstunden gibt.
Das Aufgabenspektrum von RNA ist größer als bisher gedacht.
Forschende der University of California, San Diego haben entdeckt, dass in den Membranen menschlicher Zellen nicht nur Proteine, Zucker und Lipide vorkommen, sondern auch Stränge von Ribonukleinsäure, kurz RNA. Und diese RNA ragt aus den Zellen gewissermaßen heraus. Normalerweise dient RNA in den Zellen hauptsächlich dazu, genetische Informationen in Proteine zu übersetzen oder die Proteinsynthese zu steuern. Als Bestandteil von Zellmembranen könnte RNA aber noch ganz andere Aufgaben übernehmen, etwa als Erkennungsmerkmal oder bei der Kommunikation der Zellen untereinander, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Genome Biology.
Lateinamerika ist mehr als doppelt so artenreich wie das tropische Afrika.
Zumindest gilt das mit Blick auf die Zahl der Pflanzenarten. Das berichtet ein internationales Forscherteam im Fachmagazin Science Advances. Die Analysen zeigen, im tropischen Afrika südlich der Sahara gibt es rund 56.000 bekannte Pflanzenarten. Lateinamerika, von Mexiko aus nach Süden betrachtet, kommt auf rund 118.000. Die Wissenschaftler griffen für ihre Studie auf die Datenbanken der Sammlungen mehrerer großer botanischer Gärten und Forschungsinstitute in verschiedenen Ländern zu.
Sternzeit, 10. September. Der Planet aus Berlin, Paris und London. Morgen stehen Neptun, die Erde und die Sonne genau auf einer Linie. Der 8. Planet befindet sich in Opposition zur Sonne, wie Fachleute sagen. Sein Abstand zur Erde ist jetzt am geringsten und er leuchtet am hellsten. Seitdem Pluto als Zwergplanet gilt, ist Neptun der Außenposten im Planetensystem. Ihm kommt auch im Merksatz zur Reihenfolge der Planeten eine neue Rolle zu. Der lautete einst: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren neun Planeten. Noch mit dem P für Pluto. Nun heißt er: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Am Nachthimmel ist Neptun, für den das N steht, allerdings nur mit einem Fernglas als Lichtpunkt zu erkennen, nicht mit bloßem Auge. Am 23. September 1846 hat Johann Gottfried Galle mit einem Fernrohr der Berliner Sternwarte Neptun zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Aber es greift zu kurz, Galle als Entdecker zu bezeichnen. Denn Galle hat sein Teleskop auf eine Stelle im Sternbild Wassermann gerichtet, die ihm Urbain Le Verrier mitgeteilt hatte. Der französische Astronom und Mathematiker hatte aus Unregelmäßigkeiten in der Bewegung des gut 60 Jahre zuvor entdeckten Uranus auf einen weiteren Planeten geschlossen. Die in Paris angestellte Berechnung war äußerst korrekt, ebenso wie die von John Couch Adams in London. Allerdings nahmen die Chefs von Le Verrier und Adams die Suche nach einem weiteren Planeten nicht ernst. So wurde Neptun in Paris und London berechnet, aber in Berlin gefunden. Ein wahrhaft europäischer Planet.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft, auch zur afrikanischen Schweinepest und deren Auswirkung auf die Fleischindustrie.